Waldseiten zum Hören, der Podcast. Armaturenbrett, Bleistift, Buntstift, Zaun, Fensterladen, Schneidbrett, Pergola, Spaten, Tapete, Dachstuhl, Gartenbank, Bett, Kleiderbügel, Gitarre, Krimi, Kochlöffel, Tapetenkleister, Vanillin, Klopapier, Tisch, Kellerregal, Blockflöte, Kaminofen, Parkett, Wand, Bilderrahmen, Viskosekleid, Lineal, Zeichenpapier, Babyrassel, Türe, Spielplatz, Bollerwagen, Balkon, Klopapier, Untersetzer, Skulptur. Na, was haben all diese Sachen gemeinsam, die ich da gerade aufgezählt habe? Und die Liste könnte übrigens noch viel länger sein. Richtig, all diese Dinge bestehen aus Holz. Den Holzweg, den haben wir in den letzten Beitragen immer wieder mal so ein bisschen kurz betreten. Zum Beispiel, vielleicht erinnern Sie sich, wie es um die Buche gegangen ist oder um die Fichte. Wir haben es auch beim Thema Wurzeln mal gehabt und natürlich beim Thema Waldbesitz und so weiter und so fort. Diesmal ist es jetzt endlich soweit und ich mache eine ganz eigene Holzfolge. Aber wahrscheinlich wird es noch ein paar speziellere Holzfolgen geben, zum Beispiel zu Holzarten, zum Bauen mit Holz und so weiter. Ich habe da noch finstere Pläne mit Ihnen. So, bevor wir so richtig loslegen, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei den Waldseiten zuhören. Mein Name ist Eva Tendler und ich möchte Sie gleich zu Beginn auf ein kleines Gedankenexperiment entführen. Stellen Sie sich vor, ich könnte jetzt über diesen Podcast bei Ihnen daheim in Ihrem Wohnzimmer, in Ihrem Haus, in Ihrer Wohnung alles wegzaubern, was aus Holz ist. Tja, wie schaut das jetzt wohl aus, ha? Finden wir es mal heraus. Hokus, Pokus, Käferschreck, alles Holz, das ist jetzt weg. Und jetzt schauen Sie sich in Gedanken einmal um. Wie schaut es jetzt bei Ihnen zu Hause aus? Schaut ein bisschen traurig aus, oder? Tja, Sie haben jetzt keine Holzmöbel mehr. Sie müssen vielleicht sogar auf dem Boden schlafen. Nur, dass Ihr Parkett jetzt leider auch verschwunden ist. Der Estrich ist leider ein bisschen kalt, oder? Ach ja, stimmt. Die Tapeten, die können Sie auch vergessen. Naja, aber immerhin sehen Sie jetzt, wenn Sie auf dem Boden liegen, die Sterne. Denn je nachdem, wie Ihr Haus gebaut ist, fehlt entweder nur der Dachstuhl oder es fehlen sogar die Wände, inklusive Holzfensterrahmen. An Ihren vielleicht noch vorhandenen Wänden sind die Bilder von der Wand gefallen, denn der Rahmen war aus Holz und der ist jetzt weg. Ach ja, und die Bilder sind übrigens auch weg, denn das Papier, auf dem die Bilder abgedruckt waren oder gemalt waren, das Papier wird ja schließlich auch aus Holz gemacht. In diesem Fall haben natürlich alle, die einen E-Reader haben, einen Vorteil, denn die Bücher, Ihre Bibliothek, die ist auch weg. Tja, schauen wir mal in die Küche. In Ihrer Küche fehlen Kochlöffel und Nudelholz, somit die wichtigsten Utensilien einer Ehe. Ach ja, und die Schneidbretter, die sind auch futsch. Im Büro und im Kinderzimmer verbleiben von all den Buntmal- und Bleistiften lediglich die Minen. Ich hoffe, Ihre Kinder sind jetzt nicht allzu traurig, zumal jetzt auch das ganze Holzspielzeug weg ist. Ach ja, und in Ihrem Kleiderschrank. Entschuldigung, Moment mal. Sie haben keinen Kleiderschrank mehr, es sei denn, der war aus Plastik und Edelstahl. Also Ihr Kleiderschrank, der ist auch weg. Und in dem Kleiderhaufen im Schlafzimmer hat sich auch ein bisschen was getan. Zum einen sind ein Teil der Kleiderbügel weg und zum anderen all das, was aus Viskose war, ist auch futsch. In Ihrem Bad haben Sie jetzt kein Klopapier mehr. Eine Situation. Und es haben sich auch die Zimmertüren in Luft aufgelöst. Also in Ruhe auf dem Klo sitzen geht jetzt eh nicht mehr so gut. Ach ja, und Ihr Gartenzaun, Ihr Carport und so weiter, all die sind weg. Ich glaube, wir sorgen für Abhilfe. Hokus pokus, Waldgetier, alles Holz ist wieder hier. Wir machen dem faulen Zauber mal ein Ende. Ja, ich glaube, was jetzt auf alle Fälle gerade herübergekommen ist, ist, dass Holz aus unserem Leben nicht wirklich wegzudenken ist. Holz ist eines der ersten Materialien, das die Menschheit verwendet hat, um sich zum Beispiel eigene Behausungen anzulegen. Die ersten Waffen für die Jagd waren aus Holz und Stein. Oder denken Sie an die Pfahlbauten aus der Jungsteinzeit. Diese bestehen vor allen Dingen aus Bäumen, aus Zweigen, aus Rinde, also sogar die Schnüre, mit denen die Stämme zusammengehalten sind, waren aus Rinde, also aus Bäumen. Und dann hat es noch ein bisschen Lehm gegeben, damit das Ganze abgedichtet ist. Und dabei hat es Holz von der Steinzeit bis in die Architektur der Moderne geschafft. Bauen mit Holz gilt als klimafreundlich und als baulicher Fortschritt des 21. Jahrhunderts. Mit 65 Metern Höhe entsteht zum Beispiel gerade in Hamburg das höchste Holzhochhaus in Deutschland. Das heißt Roots, also wie die Wurzel. Es geht aber übrigens noch höher. Das zeigt zum Beispiel in Wien das Hoho, Hoho von Holzhochhaus. Das hat immerhin 84 Meter. Und es geht sogar noch höher, denn nochmal 1,5 Meter höher, da ist das 18-stöckige Holzhochhaus mitten in Norwegen zu nennen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Mjøstarnet oder so ähnlich. Sehen Sie es mir nach, ich kann kein Norwegisch. So, aber Sie sehen schon, ich bin so begeistert von Holz, dass ich schon viel zu weit hinten einsteige. Wir fangen es einfach mal ganz von vorne an. Und am Anfang war der Baum. Wir hatten in der letzten Folge zu Wenn Stämme reden könnten, in der letzten Waldzeitenfolge, quasi so eine Art Vorbereitung zur heutigen Folge. Nämlich, wie ein Stamm aufgebaut ist. Das Holz, das wir nutzen, kommt bis auf wenige Ausnahmen aus dem Stammbereich. Also nochmal, wie ist ein Stamm aufgebaut? Jetzt für alle, die es nicht gehört haben, für die anderen ist es eine Wiederholung. Ich mache es auch ein bisschen anders als das letzte Mal. Also ganz innen, also innerhalb des ersten Jahrrings, finden wir die Markröhre. Im ersten Lebensjahr des Baumes hat unser Keimling, der spätere junge Baum, hier sein Wasser und seine Nährstoffe transportiert. Von der Markröhre ausgehend ist der Baum dann jedes Jahr, Jahr für Jahr in die Breite gewachsen und natürlich auch in die Höhe. Und in unseren Breiten lässt sich dieses Wachstum, Sie kennen es alles, Jahr für Jahr in den Jahrringen ablesen. Nach innen hin ist die Holzschicht dieses Jahrrings in der Regel etwas heller. Die Holzzellen sind auch ein bisschen größer. Das kommt daher, im Frühling, wenn die Winterruhe unserer Bäume endet, dann legen die Bäume in der Regel, dann haben sie ausreichend Wasser und Nährstoffe, wenn die Temperaturen wärmer sind, also dann können die Zellen etwas großzügiger angelegt werden. Je besser ein Baum versorgt wird, desto breiter kann der Jahrring werden. Später im Sommer dann, wenn es etwas trockener ist und im Herbst, wenn es etwas kühler wird, muss der Baum ein bisschen sparen, er muss kleinere Brötchen backen. Die Jahrringe werden enger und damit werden sie auch ein wenig dunkler. Ein Jahrring besteht also aus dem hellen Bereich des Frühjahrswachstums und dem dunkleren Bereich des späteren Sommer-Herbstwachstums. Ein wirklich spannendes Thema in diesem Zusammenhang ist das Fachgebiet der Dendrochronologie. Dendrochronologie, das ist im Prinzip die Lehre vom Baumalter. Die Bäume einer Region, müssen Sie sich so vorstellen, die weisen nämlich eigentlich alle mehr oder weniger das gleiche Muster aus breiteren und schmäleren Jahrringen auf. Zum Beispiel werden sie in Bäumen, die in den Jahren 1846 in Mitteleuropa gewachsen sind, immer die gleichen, sehr schmalen, kaum vorhandenen Jahrringe vorfinden. Im Jahr 1846 ist im Pazifik auf der Inselgruppe Tonga der Vulkan Vonulai ausgebrochen. Und dabei sind derart riesengroße Mengen an Asche in die Atmosphäre gelangt, dass weltweit das Klima davon beeinflusst worden ist. Im August ist Schnee gefallen, Ernten sind aufgeblieben, es hat eine riesengroße Hungersnot in Europa gegeben. Und diese Katastrophe, die können Sie anhand der sehr engen Jahrringe im Holz der Bäume nachlesen. Es ist wie eine Art Marker, der die Jahre 1846 bis 1849 anzeigt. Danach hat sich das Wetter wieder ein bisschen beruhigt. Und anhand solcher Marker, die bekannt sind, können Sie sich durch die Geschichte hangeln und eine Art Baumdatenbank anhand der Jahrringe anlegen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Holzgebäude aus einer früheren Zeit datieren wollen. Sie wissen, dieses Haus ist sehr alt, Sie haben einen Holzbalken. Dann können Sie sich die Jahrringe in diesem Balken anschauen und wissen dann damit, indem Sie die Jahrringe aus Ihrer Datenbank vergleichen, in welchen Jahren der Baum gewachsen ist, wenn diese Balken aus einer vergleichbaren Breite, aus einer vergleichbaren Region, wo Sie Daten haben, stammt. Ich habe gerade gesagt, in unseren Breiten. Jahrringe, die gibt es nämlich nicht bei allen Bäumen. Bäume, die in der Klimazone der Tropen wachsen, haben keine Jahrringe. Erraten Sie den Grund? Dort, wo es nicht wirklich Jahreszeiten gibt, werden eben auch keine temperaturbedingten Jahrringe angelegt. Allerdings, Vorsicht, es gibt ja hier auch Regen- und Trockenzeiten, die periodisch im Jahresverlauf auftreten. Und diese Regen- und Trockenzeiten, die können dann wiederum schon ihre Spuren im Holz der Bäume hinterlassen und so eine Art Jahrringe bilden. Aber das bloß als kleiner Exkurs. Wir kommen zurück zu unserem Stamm, der hier in unseren Breiten wächst. So, wir haben jetzt die Markröhre in der Mitte und die Jahrringe außenrum. Die Scheibe mit den Jahrringen, die ist bei vielen Bäumen nochmal unterteilt. Das können Sie sehen. Es gibt einerseits die Zone der inneren Jahrringe, die dann bei manchen Baumarten auch etwas dunkler ist und außenrum herum eine Zone aus helleren Jahrringen. Innen liegt bei vielen Baumarten nämlich das Kernholz und außen herum das jüngere Splintholz. Nachdem der Baum logischerweise von innen nach außen gewachsen ist, ist auch eben außen die jüngere Schicht und dieses sogenannte Splintholz ist noch aktiv. Das heißt, hier werden Nährstoffe und Wasser gespeichert und transportiert. Das Splintholz hat in etwa 3-mal so viel Feuchtigkeit wie das Kernholz. Und der Baum braucht diesen Splintholzbereich noch aktiv für seine Versorgung. Der Kernholzbereich weiter innen im Stamm, der ist trocken und dient eher nicht mehr der Baumversorgung. Stattdessen lagern sich jetzt in diesem älteren Holz, im Kernholz, verstärkt Harze, Terpene, Phenole und verschiedene andere chemische Verbindungen ein, die das Holz dann widerstandsfähiger machen und härter machen. Und das kann man dann eben auch optisch sehen, wenn die Farbe etwas dunkler ist. Dieses Kernholz, das ist das Nonplusultra des Holzes. Wie gesagt, durch die Einlagerungen hilft es, dass der Baum mehr Bestand hat und wenn es um äußere Einflüsse geht, härter ist, er nimmt weniger Wasser auf, er hat dadurch ein besseres Quellverhalten, also er quillt weniger. Die Schädlinge kommen nicht so gut ins Holz rein. Schönes Kernholz finden Sie, das man auch wirklich optisch sehr schön unterscheiden kann, zum Beispiel im Eibenholz, da ist es ganz deutlich. Bei der Eibe haben Sie ein sehr schönes, dunkles Kernholz und außen herum, das Splintholz ist wirklich ganz klar abtrennbar, ganz hell. Es ist wirklich ein wunderschöner Kontrast. Schöne Kerne gibt es aber auch bei der Kiefer, bei der Lärche, bei der Eiche, der Walnuss oder zum Beispiel bei der Kirsche. Kirschenholz, wunderschönes Holz. Es gibt aber auch Baumarten, die keinen Farbkern bilden. Auch hier sind dann die inneren Bereiche des Holzes wasserärmer und resistenter als das umliegende Splintholz. Die Fichte und die Tanne, aber auch die Buche und die Linde gehören zu diesen Reifholzbäumen. Hier ist der Kern nicht vom Splintholz unterscheidbar, zumindest nicht mit dem bloßen Auge oder nur sehr schwer, aber der Baum hat einen farblich sehr ähnlichen Kern. Also er hat einen Kern, aber man kann ihn nicht so gut unterscheiden. Ja, und dann gibt es wiederum ein paar wenige Bäume, die so gut wie gar keinen Kern bilden. Der ganze Stamm besteht auch innen aus Splintholz, beziehungsweise der Unterschied zwischen Kern und Splint ist sehr gering insgesamt. Das ist zum Beispiel der Fall bei der Weide, der Pappel, aber auch beim Ahorn und der Weißbuche. Ach ja, und dann gibt es noch Bäume, damit wir alles vollständig haben, dann gibt es noch Bäume, die sind eigentlich innen und außen gleich im Holz, aber sie lagern Farbpigmente ein und sie bescheißen dadurch. Sie tun so, als ob sie einen harten Kern hätten, haben sie aber nicht. Und einen solchen Falschkern oder Farbkern, den gibt es beispielsweise bei der Buche, wenn sie älter als 120 bis 140 Jahre ist, kommt das. Bei der Esche, dem Ahorn auch manchmal, Sie sehen, das variiert auch in den Baumarten, der Birke oder auch der Birne. Bei der Buche entstehen diese Farbeinlagerungen, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, zum Beispiel durch Oxidationsvorgänge. Das Holz schaut dann etwas anders an. Wildbuche oder Kernbuche ist das Stichwort übrigens. Also das Holz schaut anders aus, es ist aber nicht besser und auch nicht schlechter in seinen Eigenschaften. Es ist einfach nur bunter, was man dann auch ganz gut vermarkten kann. Kommen wir wieder zurück zum Stamm. Jetzt hatten wir das Kernholz, das Splintholz, die Jahrringe. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Splintholz. Das Splintholz, um das Splintholz herum ist das Kambium. Das ist die Wachstumsschicht des Stammes. Hier werden nach innen Splintholzzellen gebildet, also die neuen Jahrringe angelegt und nach außen hin wird der Bast gebildet. Bast ist wichtig, denn hier verläuft die Versorgungsschnellstraße des Baumes. Hier werden Wasser, Zucker, Nährsalze, alles was der Stamm, was die Blätter, die Wurzeln hin und her schicken wollen, verschickt. Eben all die Assimilate, die der Baum so braucht. Bast und Borke gemeinsam bilden die Rinde. Sie sehen, wir sind schon wirklich ganz außen am Baum und die Borke, die ist dann eben diese äußerste Schutzschicht des Baumes, die Sie anfassen können, wenn Sie im Wald spazieren gehen. Aber Borke ist nicht unser Thema ist heute Holz. Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Wir wissen ja jetzt, warum es Jahrringe gibt und wir kennen den Unterschied zwischen Splint und Kernholz und außerdem, dass nicht alles, was nach Kern ausschaut, tatsächlich auch wirklich ein fester Kern ist. Im Prinzip war das jetzt die biologische Seite des Thema Holz. Jetzt schauen wir uns an, Und keine Sorge, wirklich nur sehr oberflächlich. Jetzt schauen wir uns mal kurz die chemische Seite an. Und am Schluss dieser Folge werden Sie auch verstehen, warum ich Sie jetzt einmal durch die Chemie jag. Das ist nämlich auch ganz spannend, wenn es um das Holz geht. Also, was ist Holz aus chemischer Sicht? Wenn man es mal ganz simpel betrachtet, dann ist es klar, Holz muss irgendwie aus Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff bestehen. Vielleicht hatten Sie in der Schule oder wahrscheinlich hatten Sie in der Schule die Photosynthesegleichung. Dazu müssen wir jetzt aus dem Stamm mal kurz raus, ein paar Stockwerke Höhe in die Krone, genau genommen zu den Blättern schauen. Während der Stamm die Holzfabrik ist, sind die Blätter das Kraftwerk des Baumes. Man nehme Kohlenstoffdioxid, CO2, das in der Luft vorhanden ist, das Gasgemisch, das unter anderem dann ausgestoßen wird, wenn wir mit dem Auto oder dem Flugzeug reisen. Also ein typisches Abgasprodukt aus der Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Materialien eben, wie zum Beispiel Diesel oder Kerosin. Die Blätter der Bäume nutzen aus der Luft das CO2, dann brauchen sie noch Wasser und vor allen Dingen Sonnenlicht und wandeln dann das Ganze über die Prozesse der Photosynthese in Glukosezucker um. Und dabei wird Sauerstoff freigesetzt. Ein bisschen Wasser kommt auch wieder raus. Wer es ganz genau wissen wird, hier die chemische Formel der Photosynthese. Alle anderen dürfen jetzt mal kurz weghören. 6 CO2 plus 12 H2O plus Licht ergibt C6 H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Also das erste, dieses 6H12O6, das ist Glucose. Dann kommt noch aus 6O2, das heißt 6 Sauerstoffmoleküle und 6 Wassermoleküle. Die gewonnene Glucose, die nutzt der Stamm jetzt unter anderem, um später daraus Holz zu produzieren. Aus Zucker mach Holz. Naja, also ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn Holz besteht chemisch gesehen wiederum leider Gottes aus verschiedenen vorgelagerten Stoffen. Und dabei wären zu nennen Zellulose, Hemicellulose, Lignin, verschiedene Extraktstoffe und Asche. Je nachdem, ob wir es mit einem Nadelbaum oder einem Laubbaum zu tun haben, variiert diese Zusammensetzung etwas. Aber grob gesagt besteht Holz zu etwas weniger als der Hälfte aus Zellulose, zu einem Viertel aus Hemicellulosen, zu grob einem Viertel aus Lignin und dann bleiben noch zwischen 2% und 10% Extraktstoffe und unter anderem 1% Asche in etwa oder etwas weniger als 1% Asche. Nadelholz hat etwas mehr Lignin als Laubholz und dafür beißt Laubholz etwas mehr Zellulose und Hemicellulose auf. Wattending? Zellulose? Was ist das? Oder Lignin? Jetzt sind Sie wahrscheinlich komplett verwirrt. Was ist denn das eigentlich? Fangen wir mal mit dem Hauptbestandteil des Holzes an, mit der Zellulose. Und dabei bleiben wir in der Chemie. Ich bin jetzt gnadenlos. Also, die Strukturformel von Zellulose ist C6H10O5 und das Vielfach. Also 2 Moleküle Wasserstoff und 1 Molekül Sauerstoff weniger. Aber ansonsten finden wir alles wieder, was auch in der Glucose darin ist. Glucose war der Zucker gerade aus der Photosynthese. So, wenn man es jetzt also genau nimmt, ist Zellulose ein Vielfachzucker. Also wurde der Zucker Glucose durch die Stoffwechselvorgänge im Baum in den Vielfachzucker, das Polysaccharid, Zellulose umgewandelt. Neben der reinen Zellulose gibt es im Holz dann auch noch Hemicellulosen. Die haben im Prinzip einen ähnlichen chemischen Bauplan, nur mit ein bisschen veränderter Zusammensetzung. Aber das Wichtige ist ja eigentlich jetzt nicht, ob es ein Polysaccharid ist, die Zellulose, sondern wofür braucht der Baum diese Zellulose? Welche Rolle spielt die Zellulose jetzt ganz praktisch für den Baum? Also, Zellulose ist der Hauptbestandteil des Zellbausatzes. Im Prinzip besteht das Grundgerüst des Holzes aus Zellulose. Besonders gut kann so ein Gerüst aus Zellulose Zugkräfte aufnehmen, weshalb auch im Zugholz, vielleicht erinnern Sie sich an die letzte Folge, in dem Holz, wo Zugkräfte wirken, ein höherer Zelluloseanteil auftaucht. Von der Zellulose hören wir später dann nochmal ein wenig, denn die wird in Sachen Holzverwendung noch ganz spannend. Aber erstmal möchte ich Ihnen dann jetzt auch noch erklären, was es mit dem Lignin auf sich hat. Stellen Sie sich vor, der Baum würde jetzt nur aus diesem leichten Gerüst aus Zellulosefasern bestehen. Aus Zellulosefasern besteht im Prinzip übrigens auch die Baumwolle, bloß dass Sie ein Bild vor Augen haben. Das ist zwar zugfest, aber es hält nichts. Dem Baum würde also jede Stabilität fehlen. Was ist jetzt mit den anderen Kräften? Schwerkraft, Wind, Wetter, alles was da kommt. Der Baum könnte mit Zellulose alleine nicht stehen und jetzt kommt das Lignin ins Spiel. Das Lignin lagert sich in die Zellen ein und bewirkt die Verholzung der Zellen. Lignin sorgt also für die Stabilität des Holzes. Und Interessanterweise ist eben auch genau dort, wo der Baum besonders stabil sein muss, besonders viel Lignin eingelagert. Also zum Beispiel im Druckholz, dort wo der Stamm geneigt ist und sich auf der einen Seite besonders viel Druck aufbaut im Stamm, genau da finden Sie einen höheren Ligninanteil. Und keine Sorge, ich muss Ihnen jetzt ganz ehrlich sagen, die Strukturform von Lignin, die tue ich Ihnen jetzt nicht an, die ist mir zu komplex. Aber nur so viel sei gesagt, natürlich besteht Lignin auch wieder aus den Bausteinen Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, die sich dann als dreidimensionale und amorphe Netzwerke zusammensetzen und das Ganze zu einer extrem mechanisch und chemisch widerstandsfähigen Zusammensetzung im Baum. Jetzt sind Sie Profis in Sachen chemischer Zusammensetzung von Holz. Aber in der Regel sehen wir Holz ja nicht in seiner Strukturformel, sondern wir fühlen Holz, wir riechen Holz, wir sehen Holz, wir verwenden Holz. Wir springen jetzt wieder in die Form des Holzes, mit der wir es zu tun haben, wenn wir dann einen Stamm gefällt haben und das Holz verwerten. Und wir verwenden das Holz für eine ganze Menge. Am Anfang dieser Folge hatten wir das Ganze schon einmal Holzverwendung. Eine der ältesten Holzverwendungen ist die thermische Holzverwendung. Auf gut Deutsch das Verbrennen von Holz, logisch. Wir haben gerade gehört, dass in Holz jede Menge CO2 gebunden ist. Oh, da habe ich Ihnen was unterschlagen. Bevor wir jetzt Feuer und Flamme werden für Holz, möchte ich Ihnen noch ganz kurz veranschaulichen, wie viel CO2 in Holz eigentlich gebunden ist. Also, wie viel CO2, Kohlenstoffdioxid, ist wirklich in Holz gebunden? Ganz grob lautet die Faustformel: ein Kubikmeter Holz bindet eine Tonne CO2. Zur besseren Veranschaulichung brauchen wir jetzt ein Bild. In der Forstwirtschaft wird in der Regel nicht mit Kubikmetern gerechnet, sondern mit Festmetern. Festmeter ist genauso wie Kubikmeter ein Raummaß, aber es ist eben auf Holz bezogen. Spricht man von Holz mit Rinde, dann reden wir von Vorratsfestmetern. Also die stehenden Bäume mit Rinde werden in Vorratsfestmetern berechnet. Rechnen wir aber mit Holz ohne Rinde, dann wird das Volumen des Stammes in Festmetern berechnet. Welche Form passt jetzt am ehesten zu einem Stamm? Genau, ein Zylinder. Sie müssen sich also einen zylindrischen Baumstamm vorstellen. Um das Volumen eines Baumstammes zu berechnen, passt also am ehesten die Zylinderformel. Ein Würfel mit dem Volumen 1 Kubikmeter ist bekannt. Das wäre ein Würfel der Größe 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter. Höhe, Tiefe, Breite. Um einen Festmeter an einem Baumstamm zu erhalten, brauchen Sie beispielsweise einen Stamm, jetzt müssen Sie das Ganze rund machen und in die Länge ziehen. Also zum Beispiel wäre ein Festmeter ein Stamm, der möglichst zylindrisch ist, mit einem Durchmesser von 35 cm und einer Länge von 10 Metern. Wenn Sie jetzt also eine Eiche fällen, ohne Rinde wohlgemerkt, die einen Durchmesser von 35 cm hat, eine Stammlänge von 10 Metern, was übrigens ein Traum ist, dann würde dieser Stamm etwa ein Volumen von einem Festmeter haben. Die Dichte von Eiche im lufttrockenen Zustand, jetzt wird es noch ein bisschen komplex, beträgt 870 Kilogramm pro Kubikmeter. Wir springen also ein bisschen zwischen den Einheiten. Das heißt, in diesem Stamm von einem Festmeter wären auch etwa 870 Kilogramm, etwas unter einer Tonne CO2 gebunden oder eben die Umwandlungsprodukte aus knapp unter einer Tonne Kohlenstoffdioxid. Ich war mal auf der Webseite von Atmosphäre, da kann man die CO2-Bilanz von Flügen ausgleichen, und ich habe ausgerechnet, wie viel ich für den einfachen Flug von München nach Mallorca, was Dümmeres ist mir jetzt nicht eingefallen, an Kohlenstoffdioxid kompensieren müsste. Und das wäre doch tatsächlich mehr als eine Tonne Kohlenstoffdioxid, also etwas mehr als ein solcher ausgewachsener Eichenstamm im Laufe seines Lebens umgewandelt hat und gebunden hat. Ja, und dieses Wort gebunden ist übrigens das Zauberwort in Zeiten des Klimawandels. Denn solange Holz materiell bestehen bleibt, bleibt auch das CO2 darin gebunden. Anders formuliert, für die Lebensdauer eines Holzproduktes bleibt das schädliche Kohlenstoffdioxid, in seine Moleküle zerlegt, darin fest eingebaut und ist als klimaschädliches Gas der Atmosphäre entzogen. Cool, oder? Aber ich hatte ja diesen Teil dieser Folge mit dem Verbrennen von Holz eingeleitet. Wenn wir jetzt Holz verbrennen, dann wird der Kohlenstoff ja wieder freigesetzt als CO2. Muss man das Verbrennen von Holz deshalb als klimaschädlich einwerten? Um die Antwort vorwegzunehmen, nein. Das Heizen mit Holz ist prinzipiell mal positiv zu bewerten, unter bestimmten Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. Spätestens im Herbst möchte ich mal eine Folge zum Thema Heizen mit Holz machen. Das Thema ist nämlich wirklich umfangreich und interessant. Jetzt aber hier mal nur die Grundsätze. Wenn wir Holz verbrennen, dann wird genauso viel CO2 wieder freigesetzt, wie der Baum vorher der Umgebungsluft entzogen hat. Und das steht jetzt im krassen Gegensatz zur Nutzung fossiler Rohstoffe. Hier wird nämlich das CO2 wieder freigesetzt, das eigentlich der Atmosphäre ja dauerhaft entzogen worden war. Es hatte sich vor Tausenden, vor Jahrmillionen gebildet und war eigentlich ja unter der Erde gebunden, so dass es wirklich keinen Schaden anrichten konnte. Und jetzt setzen wir quasi mit Erdöl und Erdgas dieses CO2 wieder frei. Holz hingegen ist ein organisches Produkt. Die Klimabilanz von Holz geht gegen Null. Der Baum bindet CO2 und gibt genauso und nicht mehr CO2 wieder frei. Wir bleiben also im Lebenszyklus des Baumes bei einer neutralen Klimabilanz. Die CO2-Bilanz von Erdöl, Erdgas, Kohle und Co. hingegen sprengt unser Klimabudget jedes Jahr deutlich. Man sagt, in der Regel hat Holz eine neutrale Klimabilanz. Hundertprozentig stimmt das natürlich auch nicht, denn das Holz wird natürlich mit Motorsägen, mit Harvestern geerntet, die auf Öl, auf Dieselbasis laufen. Die Laster, die das Holz von A nach B transportieren, verbrauchen natürlich ebenfalls Treibstoff. Dazu muss man sagen, es gibt keinen Energieträger, der nicht irgendwo CO2 verbraucht, sei es bei Luft, auch Windräder müssen hergestellt werden, auch Solarenergie, die Solarpanelen müssen hergestellt werden. Auch wenn sie das Holz von A nach B transportieren, verbrauchen sie natürlich Treibstoff. Aber deswegen ist es eben wichtig, dass man diesen Anteil des CO2-Ausstoßes gering hält und auf regionales Holz zurückgreift. Je kürzer die Wege, desto besser ist die Bilanz des Holzes. Ach ja, und bleiben wir gleich beim Thema regionales Holz. Klimaschutz funktioniert natürlich nur, wenn wieder aufgeforstet wird. Jeder Baum, der entnommen wird, muss natürlich wieder nachgepflanzt werden und nicht nur einer, sondern gleich ein paar. Denn nicht jedes junge Bäumchen schafft es über die Jahrzehnte hin zu einem großen Baum. Sie können sich vorstellen, dass Sie ungefähr 10.000 Bäumchen auf einem Hektar anpflanzen, also auf 10.000 Quadratmetern Fläche in etwa 10.000 Bäumchen pflanzen. Und dann haben Sie nach etwa 120 Jahren einen Altbestand, der aus 200 bis 300 Bäumen besteht, je nachdem, welche Baumart sie pflanzen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Klimaneutral kann Holz nur dann sein, wenn es nicht aus einer Rodung kommt, sondern wenn der Lebenszyklus im Wald erhalten bleibt. Und neben dem Klimaschutz gibt es ja dann auch noch die Aspekte des Lebensraumes Wald. Wald ist ein Lebensraum für Tiere und Pflanzen und entsprechend muss bei der Bewirtschaftung auch ein Fokus darauf liegen. Erst dann können Sie von einer nachhaltigen Holznutzung sprechen. Wenn Sie Holz aus Deutschland nutzen, dann können Sie sich ziemlich sicher sein, dass wenigstens einigermaßen darauf geachtet worden ist. Ich muss es eigentlich genauer sagen, die meisten Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen achten sehr darauf. Alleine unsere bestehenden Waldgesetze sind die Wegweiser zu einer vernünftigen Waldbewirtschaftung. Bei Holz aus vielen anderen Ländern dieser Erde können Sie sich da leider nicht so sicher sein. Allein aus Slowenien, aus Rumänien und der Ukraine hat man in den letzten Jahren immer wieder Berichte gehört, konnte man lesen, wie dort teilweise sogar wertvolle Urwälder ohne Rücksicht auf Verluste gerodet wurden. Das wird bei uns hier nicht passieren, das verspreche ich Ihnen. Und wenn Sie sich ganz sicher sein wollen, dass Ihr Holz aus einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung kommt, dann sollten Sie beim Kauf auf die Gütesiegel PEFC oder FSC achten. Das sind Zertifikate und diese Zertifikate PEFC oder FSC, haben Sie sicher schon mal gesehen im Baumarkt, diese Zertifikate geben Auskunft darüber, welche Mindeststandards bei der Waldpflege, bei der Bewirtschaftung, der Holzernte, dem Transport und der Weiterverarbeitung eingehalten wurden. Beim Kauf eines zertifizierten Holzes sind Sie auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Und da sind wir auch schon wieder zurück mitten im Thema Holznutzen. Also Verbrennen hatten wir gerade schon. So, und jetzt kommt aber das ganz große Aber, und das liegt mir sehr am Herzen. Ich habe jetzt viel über das Verbrennen geredet, aber, liebe Leute, Holz kann so viel mehr als nur zu brennen. Holz ist in der Regel viel zu schade, als dass es nur im Ofen landet. Idealerweise würde Holz eigentlich erst dann in den Ofen wandern, wenn wir es zuvor materiell genutzt haben. Sprich, erst das Holz für den Dachstuhl nutzen Und erst wenn man nichts anderes mehr daraus machen kann, nach Jahren und Jahrzehnten der materiellen Nutzung, erst dann sollte man eigentlich Holz verbrennen. So würde eine ideale Kaskadennutzung aussehen. Und wie sieht die materielle Nutzung von Holz jetzt aus? Die ist unglaublich vielfältig. Wir hatten es ja schon zu Beginn der Folge, da brauche ich, glaube ich, nicht groß eingehen. Schauen Sie sich doch einfach mal in Ihrem Alltag um. Viele Sachen sind sehr offensichtlich. Sie sehen Holz überall, je nachdem, ob Sie ein Holzfan sind oder nicht, haben Sie natürlich etwas mehr Holz oder etwas weniger. Aber allein, wenn Sie mal draußen in Ihrem Ort durch die Gegend gehen, werden Sie immer wieder auf Holz stoßen. Oder schauen Sie sich einfach mal bei den Berufsgruppen an, die mit Holz zu tun haben.
Das Sägewerk Bad Segelberg ist unser ganzer Stolz. Jo. Im Sägewerk Bad Segelberg gibt's viel zersichtes Holz. Jo.
Fangen wir bei Meister Eder an. Schreiner oder der Tischler, Zimmerer, Holzinstrumentenbauer, Bootsbauer, Spielzeugmacher, der Holzbildhauer, Parkettbauer, Drechsler, Böttcher, Fensterbauer, Zellstofftechniker, Textiltechniker, Lebensmittelchemiker. Moment mal. Schreiner, Zimmerer, Tischler, diese Berufe sind ja einigermaßen mit Holz untrennbar verbunden. Aber was war das gerade mit Zellstofftechniker, Textiltechniker, Lebensmittelchemiker? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an, weil das andere, dass ein Bett aus Holz sein kann, dass der Boden aus Holz sein kann, dass ein Haus aus Holz sein kann, das hatten wir vorher schon alles. Wir schauen uns jetzt mal ein bisschen das nicht ganz so Offensichtliche an. Fangen wir an mit dem Zellstofftechniker. Holz ist nicht immer als Holz erkennbar, ersichtbar, sondern versteckt sich oft in gewandelter Form in vielen Gegenständen, Nutzgegenständen des Alltags. Ein altes und bekanntes Beispiel ist natürlich Papier oder die Pappe. Das, was die Wespen können, das können wir Menschen auch. Für die Papierherstellung werden Stämme schlechterer, minderer Qualität, die für das Sägewerk nicht tauglich sind, in Sägespäne zerkleinert. In Wasser und verschiedenen Chemikalien eingeweicht, werden die Späne zersetzt, so dass ein Brei aus Zellstoff entsteht. Dann kommen noch Bleichmittel und Klebstoff, also Leim, dazu und schon haben sie eine Art Papierbrei. Der muss dann noch über Walzen gepresst und dann anschließend getrocknet werden und schon haben wir ein wunderbares Papier, das wir zum Schreiben, zum Drucken, Lesen verwenden. Je nachdem, was Sie vorhaben, können Sie aus diesem Zellstoff aber auch Papier, Klopapier, Taschentücher, alles Mögliche machen. Und dieser Zellstoff, Zellulose ist das Stichwort, der wird aus Holz gewonnen. Und wir bleiben beim Zellstoff, bei der Zellulose. Sie werden es vielleicht nicht unbedingt wissen, aber manche Kleidungsstücke in Ihrem Kleiderschrank haben auch ihren Ursprung im Wald. Schauen Sie sich doch mal Ihren Waschzettel an. Wenn Sie dort die Deklaration Viskose lesen, dann tragen Sie ein echtes Holzprodukt. Viskose, das ist ein Stoff, der aus Zellulose gewonnen wird. Erinnern Sie sich, Zellulose, das war der Hauptbestandteil von Holz und ähnlich wie Baumwolle, habe ich vorher auch mal gesagt. Und entsprechend stammt auch die Zellulose für die Viskose vor allen Dingen aus Buchen- und Fichtenholz, manchmal aber auch aus Eukalyptus. Für die Viskoseproduktion wird aus Holz Zellstoff gewonnen, wie vorher schon, im Prinzip so ähnlich wie beim Papier. Und dieser Zellstoff wird aber jetzt mit Natronlauge und anschließend mit Schwefeldioxid vermengt. Ein paar Produktionsschritte später haben sie dann ein wunderbar weiches Kunstfasererzeugnis, so etwas ähnliches wie Kunstseide, wird auch manchmal Kunstseide genannt. Ende des 19. Jahrhunderts wurde mit der industriellen Fertigung von Viskose begonnen. Klingt alles super, oder? Der Nachteil von Viskose? Sie haben vielleicht vorhin das Wort Schwefeldioxid gehört. Ich habe hier ein Zitat des Umweltbundesamtes. Schwefeldioxid ist ein farbloses, stechend riechendes, wasserlösliches Gas, das Mensch und Umwelt beeinträchtigt. Zitat Ende. Also keine Sorge, Viskose selbst ist in keinster Weise gesundheitsschädlich und bei der Produktion in Deutschland werden auch alle Vorsichtsmaßnahmen eingehalten, dass keine giftigen Verbindungen in die Umwelt gelangen. Ja, es ist wie immer im Leben. Es hat alles sein Für und Wider. Viskose oder Baumwolle? Baumwolle verbraucht pro Kilogramm etwa 10.000 bis 17.000 Liter Wasser und das unglücklicherweise oft in solchen Regionen, in denen bereits Wasserknappheit herrscht. Und dazu kommt, dass die konventionelle Baumwolle mit Pflanzenschutz, mit Entlaubungsmitteln und Ähnlichem behandelt wird. Wenn man das so betrachtet, steht die Viskose doch eigentlich ziemlich gut da. Aber dennoch, es geht auch nachhaltiger. Eine weitere Textilfaser, die aus Holz generiert wird, ist Lyocell. Auch hier wird Zellulose als Basis verwendet, aber die Produktion kommt dann ohne weitere toxische Lösungsmittel aus, verwendet werden organische Lösungshilfstoffe. Auch der Tragekomfort soll übrigens einige Vorteile haben, denn die Zellulosefasern des Lyocell nehmen ungefähr doppelt so viel Wasser auf wie die Fasern von Baumwolle. Und sie geben diese Feuchtigkeit dabei aber auch schnell wieder nach außen ab, was dann besonders für Sportler mit Sicherheit eine optimale Faser ist. Eine Waldfaser übrigens vorwiegend aus Buchenholz. Also in Zukunft eine Runde im Lyocell-Wood-Shirt durch den Wald joggen und danach dürfen Sie eine kleine Stärkung zu sich nehmen aus Vanillejoghurt. Vanillejoghurt? Wie komme ich jetzt da schon wieder drauf? Ach ja, ich weiß, ist schon Schnee von gestern. All diejenigen, die die Fichtenfolge gehört haben, dürfen jetzt mal weghören und für alle anderen bleibt es interessant. Wissen Sie eigentlich, was Sie da essen, wenn Sie Lebensmittel mit der Zutat Vanillin vernaschen? Vanillin ist nicht gleich Vanille. Während die echte Vanille aus einer Orchideenart, der Vanilla planifolia, gewonnen wird und die echte Vanille relativ teuer ist, können Sie Geld sparen und bekommen mit Vanillin den Vanillegeschmack günstig extrahiert aus Fichtenholz. Zumindest ursprünglich. Im Jahr 1874 gelang es den Chemikern Wilhelm Harman und Ferdinand Thiemann, aus Fichtenholz Vanillearoma zu synthetisieren. Genau genommen haben die beiden Chemiker das Vanillin aus Koniferin gewonnen. Das Koniferin wiederum haben sie extrahiert aus dem Saft im Kambium, also der Wachstumszone der Fichtenbäume. Einige chemische Aufkoch-, Filter- und Reinigungsvorgänge, Enzyme und Säuren später war Vanillin gewonnen. Eine weitere Möglichkeit, Vanillin aus Holz zu enthalten, ist die Synthese aus Lignin. Sie erinnern sich, Lignin war grob gesagt die Substanz, die dem Holz seine Festigkeit verleiht. Und eben hier ist er dann der Grundstoff des guten Geschmacks. Alternative Quellen zur Synthese von Vanillin sind heute Pilzkulturen oder Bakterienstämme des Pseudomonas Bacteriums. Aber ursprünglich kommt der Vanilleersatz aus dem Wald und Sie können das heute auch noch genauso kaufen. Ersatz ist übrigens auch wieder so ein Stichwort. Holz ist nicht zu ersetzen, finde ich zumindest. Also technisch gesehen kann man Holz natürlich ersetzen, aber ein Holzschneidebrett, das kann man natürlich durch ein Kunststoffbrett ersetzen. Dann hat es jedoch nicht mehr die antibakterielle Wirkung von Holz. Ein Holzbett kann man auch durch ein Metallgestänge, ein Bett aus Metallgestänge ersetzen. Aber dann hat man nicht mehr die schlaffördernde Wirkung des Harzes im Zirbenholz beispielsweise. Und natürlich kann man ein Holzhaus auch durch einen Betonklotz oder ein Steinhaus ersetzen. Aber man verliert dadurch die gesundheitsfördernde Wirkung des Wohnens in Holz, die nachgewiesen ist. Und was man jedes Mal verliert, wenn man Holz ersetzt, das ist die klimafreundliche Wirkung von Holz. Die Klimabilanzen von Plastik, Beton, Metall, allesamt sind sie deutlich schlechter als Holz. Okay. Ich gebe es zu, ich bin auf alle Fälle ein Holzfan. Das haben Sie mit Sicherheit jetzt schon rausgehört. Über Holz werden wir noch in verschiedenen Beiträgen der Waldseiten stolpern. Wir bleiben, das verspreche ich Ihnen, auf dem Holzweg. Ich beende jetzt meine Lobeshymne auf Holz. Ich setze sie aber garantiert ein andermal fort. Jetzt machen Sie es gut, Ihre Eva Tendler.